was das Wichtigste im Leben ist. Wir verlieren uns so leicht in Nebensächlichkeiten. Wir sind nicht fokussiert auf das, was wirklich das Wichtigste ist. Und darum ist es manchmal eine gute Frage, sich zu fragen, was ist wirklich wichtig? Was hat Top-Priorität? Und ich gehe davon aus, dass die meisten unter uns der Aussage zustimmen, wirklich wichtig ist unsere Beziehung zu Gott. Es ist wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Aber da kommt die zweite Frage, und was ist denn wichtig in der Beziehung zu Gott? Was ist das Wichtigste? Was sagt Gott dazu? Worauf sollen wir fokussiert sein? Was sollen wir ins Auge fassen und immer wieder sagen, in diese Richtung soll sich mein Leben entwickeln, da will ich hingehen, das soll mir vor Augen stehen. Und der folgende Abschnitt in der Heiligen Schrift kann uns da weiterhelfen. Gut. Kann es sein, dass die Batterie leer ist? Nein, es geht. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der im Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass Jesus ihnen gut geantwortet hat, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Das ist eine Frage nach dem, was hat Top-Priorität in den Augen Gottes? Was ist der Top-Wert, wo Gott sagt, darum geht's mir? Was ist das erste und höchste Gebot? Welchen Wert hat Gott ganz oben, wenn es um das Leben von uns Menschen geht? Jesus aber antwortet ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Ich finde es unwahrscheinlich stark, wenn man sich diesen Worten mal auch aussetzt. Hier steht grundsätzlich schon auch eine Verheißung drin, der Herr, unser Gott, natürlich zu Israel gesprochen, aber auch für uns. Die 10 Gebote, wenn man so will, beginnen ja damit, dass Gott sagt, ich bin dein Gott. Das ist eine Zusage. Ich weiß nicht, ob das uns so bewusst ist, dass hier wirklich was ganz Großartiges ist. Dass der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, ich bin dein Gott. Da kommt eine persönliche Beziehung raus, da liegt schon was drin. Und dann dieser Anspruch Gottes, wenn man sich diesen stellt, dann muss man schon ein bisschen durchatmen. Ganz, ganz, ganz. Man kommt zu keinem anderen Schluss als zu dem, die erste Stelle, die erste Priorität in unserem Leben, der höchste Wert, den Gott für unser Leben sieht, ist, dass wir Gott lieben. Ungeteilt. Wir kommen nicht drum herum zu sagen, also Gott will, dass er in unserem Leben den ersten Platz einnimmt. Und es ist noch erstaunlich, dass sogar den Nächsten lieben fast auf die gleiche Ebene draufgestellt wird. Und jetzt wird uns was Großartiges eigentlich vom Wesen Gottes geoffenbart. Gott ist Liebe. Und ich spreche jetzt nicht, ich weiß, ich habe manchmal den Eindruck, man quatscht doch viel über die Liebe Gottes. Ich glaube, die Liebe Gottes wird erst richtig sichtbar im Blick auf diese Erlösung und dem Zorn Gottes über unserem Leben und was Gott getan hat, damit wir mit ihm eine Beziehung haben können. Aber es bleibt dabei, Gott ist Liebe. Und es ist ihm so wichtig, wie wir Menschen untereinander umgehen. Es ist ihm wichtig, dass wir ihn lieben. Wie geht's dir damit, wenn du dir jetzt so vorstellst, Gott steht vor dir und sagt zu dir, du sollst mich lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Denken, mit deiner ganzen Kraft, liebe mich. Wie geht's dir damit? In unserem rebellischen Herzen könnten wir schnell mal denken, was ist denn das für einer? Steht einfach vor mich hin und sagt, liebe mich. Und es ist eine gute Frage, mal herzugehen und sagen, ja, welche Berechtigung steht denn hinter dieser Forderung? Ich habe mir diese Frage vor vielen Jahren einmal gestellt und bin zu folgendem Schluss gekommen. Hinter dieser Forderung, hinter diesem Anspruch Gottes an unser Leben, und zwar an das Leben jedes Menschen, steht ein Gott, dessen Größe, dessen Handeln mit uns und dessen Wesen die Grundlage für diese Erwartung ist. Ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Es steht hinter dieser Forderung eine Realität, die Realität Gottes. Und je mehr man diesen Gott kennenlernt, sein Wesen, seine Größe, wie er mit uns handelt, umgeht, was er getan hat, um mit uns eine Beziehung aufzubauen, wenn wir Abendmahl feiern. Die Bibel sagt, er hat das Wertvollste, das Höchste, das Wichtigste für ihn, für uns dahingegeben. Und er hat sich in einer unwahrscheinlichen Liebe uns Menschen zugewandt, dass er zu uns redet. Wir wüssten so gut wie nichts über Gott, außer dass es ihn geben muss, wenn er nicht geredet hätte, wenn er nicht die Propheten geschickt hätte, wenn er nicht seinen Sohn Jesus geschickt hätte. Wir hätten keinen Schimmer von ihm. Und jetzt kommt er und offenbart sich uns und zeigt sein Wesen, zeigt seine Größe, zeigt seine Liebe, zeigt, wir sind ja alle völlig abhängig, dass du heute Morgen überhaupt aufstehen konntest, hier sein konntest, ein Frühstück hattest, hat alles mit Gott zu tun. Gaben, Fähigkeiten, dass du mobil bist und so weiter. Also hinter dieser Forderung bin ich zutiefst überzeugt, steht die Realität eines Gottes, der so wunderbar ist und so liebenswürdig, dass ihn nicht lieben zum Unrecht wird. Darum kann dieser Gott hergehen und kann zu dir und mir sagen, ich möchte in deinem Leben der Erste sein. Ich schenke dir auch alles andere dazu, aber der Erste möchte ich sein. Ungeteilt. Der Heilige Geist möchte unser Leben ungeteilt für Gott einnehmen. Das ist sein Wille. Und er möchte, dass wir einander lieben, aber das wird heute Morgen nicht das Thema sein. Wenn wir das so lesen und andere Stellen in der Heiligen Schrift noch sehen, dann merken wir, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und Paulus schreibt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Und an anderer Stelle, das Ziel aller Gebote ist Liebe. Wir merken plötzlich, dass, ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber nach meinem Verständnis ist das, was die Heilige Schrift in uns bewirken will, hat das Ziel, dass wir Gott lieben lernen. Weil wir entdecken, was für ein wunderbarer Gott es ist. Und dass wir als zweites Menschen lieben. Alle Gebote Gottes sind eigentlich dazu da, dass Gott uns zeigt, wie schaut denn Liebe aus. Ich kann mich erinnern an eine Seelsorgeausbildung, da hat der Referent Ernst Gassmann gesagt, das Ziel aller Seelsorge ist, Menschen klarzumachen, du bist von Gott geliebt und sie zu befähigen, zu lieben. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ich bin überzeugt, je länger, je mehr, er hat recht gehabt. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, wenn es sowieso alles zusammengefasst in der Liebe ist, dann brauchen wir eigentlich keine Bibel mehr. Wir müssen einfach nur sagen, wir wissen, was klar ist, wir sollen Gott lieben und den Nächsten lieben, also tun wir es. Gibt solche Meinungen? Ich denke, wir haben ganz unterschiedliche Sichtweisen über die Liebe, wie Liebe aussieht. Und darum brauchen wir sehr wohl die Bibel, um Gott kennenzulernen und seine Pläne und seine Wünsche zu verstehen. B, dass wir uns von Gott her sagen, wie schaut denn die Liebe konkret im Leben aus? Liebe, wie es in der Schrift uns geoffenbart wird. Noch ein kurzer Hinweis. Wir haben ein Wort für Liebe, mehr oder weniger. Im Neuen Testament gibt es mehrere Worte für das, was wir als Liebe bezeichnen. Heute geht es um diesen einen Begriff, Agape. Hier könnte man sagen, dass da jemand da ist, oder die Agape-Liebe ist eine Liebe, wo jemand zum anderen sagt, ich liebe dich, wie du bist, ohne Vorbedingungen. Ich liebe dich. Ja? Natürlich habe ich einen Plan mit dir, habe ich einen Willen, aber grundsätzlich, ich liebe dich, so wie du bist. Könnte man noch einiges dazu sagen, aber das ist diese bedingungslose Liebe. Gott liebt die Welt. Er hat seinen Sohn gegeben. Hat Konsequenzen, wenn man ihn nicht annimmt, schon klar. Es gibt diese Freundschaft, Philia. Ich liebe dich, weil du so bist. Es ist schön, mit dir zusammen zu sein. Da kommt was Gutes für mich rüber. Es freut mich. Es ist eine Win-Win-Situation. Freundschaft. Zärtlichkeit, gibt es einen Begriff, da geht es dann um diese, eigentlich in der Familie, wo der Vater den Sohn, die Tochter in den Arm nimmt, wo man sich Zärtlichkeiten austauscht in einer guten Art und Weise. Dann gibt es die Sinnlichkeit, Eros, und die Leidenschaft. Und jetzt einfach nur ganz kurz nebenbei ein Dreieck dargestellt. Ich bin der Meinung, und ich denke, es ist auch nachvollziehbar, wenn das das Fundament einer Beziehung ist, diese Liebe, die Gott uns vorgelebt hat, dann haben wir ein stabiles Fundament für eine Beziehung. Wenn das Ganze auf den Kopf gestellt wird und man beim Sex beginnt, dann wird das Ganze ein bisschen instabil. Aber jetzt muss ich weitermachen, sonst kommen wir mit der Zeit in Konflikt. Aber es geht jetzt um diese Agape-Liebe, ja? Die uns in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Eine Liebe, die wir selber gar nicht ohne Heiligen Geist leben können. Also ich finde es verrückt, wenn man Menschen, die vielleicht keine Gottesbeziehung haben, vorgibt und sagt, so müsst ihr einander leben. Geht gar nicht. Aber wir haben da eine Orientierung, wie Liebe aussehen könnte. Ich mache weiter. Woran kann ich erkennen, dass ich Gott liebe? Das ist einmal eine gute Frage. Woran kann ich erkennen, woran kannst du erkennen, dass du Gott liebst? Da gibt es mal einen ganz normalen Hinweis. Verlangen nach der Nähe Gottes. Das ist ja auch in allen Beziehungen, wenn man fragt, wenn man jemanden lieb hat, dann hat man auch ein Verlangen nach seiner Nähe, möchte ihm nahe sein. Und im Psalm 73, 25, 26 und 28 heißt es, wen habe ich im Himmel außer dir, und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkündigen. Also wir haben ja manchmal so Zeiten, wo wir uns wirklich nach Gott sehen. Heute Morgen haben wir Lieder gesungen, wo das zum Ausdruck kommt. Ich möchte dich mehr sehen, mehr von dir, dieses Sehnen nach Gott. Und das ist auch etwas ganz Schönes, auch wenn das etwas ist, wo wir manchmal sagen, ich möchte, dass das erfüllt wird, ich möchte mehr, ich möchte mehr, ich möchte mehr. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir anders sind. Es gibt auch Zeiten, wo uns scheinbar das Wort Gottes überhaupt nicht anspricht. Es gibt Zeiten, wo das Wort Gottes scheinbar keinerlei Kraft hat. Es gibt Zeiten, wo wir uns überwinden müssen, überhaupt die Bibel zu lesen. Es gibt Zeiten, wo wir nicht mehr beten können. Wir sind sehr verschieden und veränderbar und da gibt es schwierige Zeiten. Und das heißt dann nicht, dass wir Gott nicht lieben. Es gibt Anfechtungen. Es gibt Verwirrung. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir Zeit brauchen, uns damit auseinanderzusetzen. Und. Also nicht hergehen und sagen, okay, wenn ich mich gut fühle, so wie es hier geschrieben steht in meiner Gottesbeziehung, dann liebe ich ihn. Und wenn das fehlt und schwierig ist und Hindernisse da sind, dann liebe ich ihn nicht. Vielleicht liebst du ihn trotzdem genauso, vielleicht so stärker und hast Sehnsucht nach was Neuem. Möchte ich einfach sagen, wichtig ist, dass immer die Liebe Gottes bleibt. Und manchmal gibt es auch Zerbruch in unserem Leben, manchmal bestimmen Zweifel unser Leben, manchmal gibt es Erschöpfung, Leute, die in einem Burnout drinnen sind, die sind gefühlsarm, die haben keine Lust, irgendwas zu unternehmen. Und das sind dann Sachen, wo man ein bisschen anders dann anschauen muss. Aber jetzt gehen wir weiter. Woran kann ich erkennen, dass ich Gott liebe? Der Apostel Johannes sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Jetzt würde ich gern zum Johannes gehen und sagen, Johannes, Schwarz-Weiß-Malerei. Johannes, kannst du es nicht ein bisschen einfacher machen? Du sagst, wenn meine Liebe zum Bruder, zur Schwester nicht passt, dann liebe ich Gott nicht. Aber es ist eigentlich recht logisch. Die Liebe zu Gott wird sichtbar am Umgang mit dem Nächsten. Das hat etwas damit zu tun, dass wer Gott liebt, grundsätzlich den Willen Gottes tun will. Nicht perfekt, nicht ohne Krise, nicht ohne Absturz, aber grundsätzlich tun will. Nicht ohne Kampf und Streit im Innern, aber tun will. Und wer sich auf Gott einlässt, in der Gottesbeziehung wächst, wird merken, dass dieser Gott ihn zum Nächsten hinführt. Nicht in eine mystische Einsamkeit, vielleicht für kurze Zeit, aber immer zum Nächsten. Was kann ich Gutes tun? Ich will dir, Gott, dienen. Und dann wird Gott dir auch einen Blick für den Nächsten geben. Wer Gott liebt, kommt in Bewegung hin zu seinem Nächsten. Und sei das nur der Gedanke, ich bete für jemanden, damit er zum Glauben kommt. Da beginnt das Ganze schon. Wir können uns heute Morgen fragen, liebe ich meinen Nächsten grundsätzlich? Es geht nicht um Gefühle, sondern es geht um eine innere Einstellung. Das ist ja oft dieser Irrtum. Liebe wird oft ganz stark mit Gefühlen verbunden. Das ist ja auch nicht so ganz verkehrt. Aber die eigentliche Liebe ist noch tiefer. Wenn Gott sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, dann meint er nicht, hab gute Gefühle für deine Feinde. Sondern da sagt er, segne deinen Feind. Wenn es möglich ist, tu ihm Gutes. Der spricht unseren Willen an, unsere Einstellung. Und wir sollten nicht bei dem hängen bleiben, fühle ich jetzt das? Fühle ich jetzt das, was ich als Liebe bezeichne? Sondern was ist meine Einstellung? Und da kann man Menschen lieben und keine Gefühle im ersten Moment haben, wenn man ihnen Gutes tut, Gutes wünscht, für sie da ist und was auch immer. Das ist ganz wichtig. Auch in der Liebe zu Gott geht es nicht zuerst darum, habe ich jetzt total warme, gute Gefühle Gott gegenüber, sondern wie ist das innerlich mit meiner Haltung gegenüber Gott? Und da gibt es auch persönliche Unterschiede, manche sind emotional und andere nicht. Wir können uns fragen, wie sieht der Umgang mit dem Menschen aus? Ist Liebe in meinem Reden und Handeln wahrnehmbar? Das könnte zum Beispiel so sein, ihr kennt das ja, man redet über jemanden und ganz schnell ist auch irgendwas Negatives drin. Das ist menschlich, aber nicht göttlich. Und es wäre gut, wenn wir uns da vom Heiligen Geist immer wieder ermahnen lassen und vielleicht was Gutes, was Positives sagen. Als Beispiel nur. Woran kann ich erkennen, dass ich Gott liebe? Jesus hat mal das gesagt, wer meine Gebote festhält oder mein Gebot hat und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Denk an zentrale Vers. Wer Gott liebt, will seinen Willen tun grundsätzlich. Aber ist Liebe nicht Freiheit? Und ist Gehorsam nicht Bindung? Widerspricht sich das nicht, dass Jesus hergeht und sagt, wenn du mich liebst, dann kann ich das erkennen, wenn du das Wort hast, meine Gebote hast, und wenn du es hältst, dann kann ich erkennen, dass du mich liebst. In unserem Leben, in unserem Denken, in unseren Modellen im Kopf bringen wir diese Freiheit, die Liebe beinhaltet und den Gehorsam, den Jesus hier anspricht, fast nicht zusammen. Wir meinen, es sei ein Widerspruch oder vielleicht geht es euch anders. Aber jetzt lasst uns mal nachdenken. Wer war der völlig Gehorsamste auf dieser ganzen Erde? Jesus. Wer war der von Gott Abhängigste auf dieser ganzen Erde? Jesus. Jesus sagt, ich kann nichts von mir selbst tun. Jesus sagt, ich sage nicht meine Worte, sondern ich sage das, was mir der Vater gibt. Jesus sagt, damit die Welt sieht, dass ich den Vater liebe, gehe ich ans Kreuz. Im Philipperbrief heißt es, er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und so merken wir, unser Modell im Kopf passt irgendwie nicht. Und es ist eigentlich völlig verständlich, wenn ich den Vater im Himmel, den Schöpfer liebe, dann kommt in meinem Herzen die Frage, Vater, was willst du, dass ich tun soll? Du bist mein Vater. Wie kann ich dir eine Freude machen? Was ist dein Wille, Vater? Und darum ist das hier ganz konkret nachvollziehbar. Der Sohn liebt den Vater und tut allezeit seinen Willen. Wir müssen da unsere Haltung zum Willen Gottes, zum Gehorsam ändern, umdenken und sagen, Herr, hilf mir das recht zu verstehen, dass ich nicht wieder unter ein Gesetz komme, sondern ich will dich lieben, Herr. Und ich will nichts tun, was deinen Heiligen Geist dämpft, kränkt. Ich will dir Freude machen. Ich hoffe, das sind manchmal schwierige Themen, aber ich hoffe, wir bringen das gut zusammen. Für mich ist das auch enorm wichtig, die Heilige Schrift. Aber ich fürchte auch, dass man manchmal das Pferd verkehrt aufzäunt. Und nur mit der Schrift, mit der Schrift, mit der Schrift, mit der Schrift, ohne Liebe was macht. dann passt es auch nicht. Aber ihn zu lieben und zu sagen, nun, ich liebe dein Wort. Und ganz ernst bemühen, das Wort Gottes richtig zu verstehen, das passt schon gut zusammen. Da darf man ruhig biblisch sein und bibeltreu und auf die Bibel sich berufen, wenn die Liebe da ist zu Gott. Dann wird es schon gut. Wie kann meine Liebe zu Gott wachsen? Wisst ihr, ich bin mir völlig bewusst, ich könnte heute Morgen euch wirklich ein schlechtes Gewissen machen. Weil man kann immer mehr lieben. Man kann immer leidenschaftlich und brennender mit Gott leben. Aber ich möchte euch eine Perspektive mitgeben, wie Gott euch liebt. Und was denn so wichtig ist für unser Leben. Also wenn du ein schlechtes Gewissen bekommst, dann ist das nicht meine Absicht, sondern ich möchte dich gerne motivieren, dich diesem Bild zu stellen, Gott ist liebenswürdig. Und einen Fokus zu bekommen, diesen Gott möchte ich lieben. Wie kann meine Liebe zu Gott wachsen? Nicht schwarz-weiß denken und sagen, keine Liebe oder vollkommene Liebe. Man kann das vielleicht auch so machen, dass man hergeht und sagt, es gibt hier null, keine Liebe und es gibt vollkommene Liebe. Und wir werden heute Morgen wahrscheinlich irgendwo dazwischen drinnen sein. Wer hier ist, perfekt. Aber auch in Beziehungen ist es ja so, dass die Beziehungen auch schwankend sind. Und das einzige Beständige in unserem Leben, in unserem Herzen ist Veränderung. Es gibt nur einer, wo ich jeden Morgen hingehen kann und nicht lange fragen muss, wie er zu mir steht, und das ist Gott. Meine Beziehung zu ihm, meine Liebe zu ihm, meine Haltung zu ihm, mein Leben mit ihm, das kann sich ändern und das ändert sich auch. Also hier können wir sagen, wo bin ich jetzt heute Morgen? Kannst du für dich vielleicht klarlegen und sagen, wo würdest du dein Kreuzlein machen zwischen 0 und 10? So machen wir das ja heute, ein bisschen visualisieren, wo bin ich und wie kann die Liebe wachsen. Wie kann meine Liebe zu Gott wachsen? Das Kleingeschriebene hier, der bedeutungsvollste Wachstumsfaktor ist die Liebe Gottes zu uns. Kleingeschrieben, groß gemeint. Die Liebe wächst nicht durch ein Gesetz. Aber die Liebe zu Gott wächst, wenn wir seine Liebe in unserem Leben mehr und mehr erkennen. Möchte ich betonen. Wenn du hergehst und sagst, ich möchte Gott mehr lieben, dann mach doch als ersten Schritt den Schritt, dass du sagst, und jetzt will ich nachhören, nachforschen, nachschauen, wie groß die Liebe Gottes zu mir ist. Und Gott ist großartig. Er macht uns ein tolles Angebot, wenn es darum geht, ihn zu lieben. Die Freiheit, die uns Gott gibt und seine Zuwendung ermöglichen, erst unsere Liebe zu ihm. Es gibt eine Formel für Liebe. Und die Formel für Liebe heißt, ich brauche Freiheit, um mich entscheiden zu können, will ich lieben oder will ich nicht lieben. Ohne diese Freiheit ist Liebe nicht möglich. Überall, wo Zwang in eine Liebesbeziehung hineinkommt, läuft etwas ganz, ganz schräg. Gott gibt uns alle Freiheit, auch die Freiheit, ohne ihn zu leben, auch wenn es für uns unser Verderben bedeutet. Und er wendet sich uns zu, um uns zu sagen, aber ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich möchte in dir Liebe zu mir, zu Gott wecken. Freiheit und Zuwendung ermöglicht Liebe. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Zuwendung Gottes verstehen und dass das in unserem Leben was auslöst. Also nicht Forderung, nicht Gebot, nicht Gesetz. Aber hergehen und mal die Bibel lesen und sagen, Gott, woran kann ich denn erkennen, dass du mich liebst? Zeig mir das. Gib mir Worte dafür. Hilf mir. Gib mir Bilder dafür. Und dann an dieser Liebe kann deine Liebe sich erwärmen und wachsen. Das ist ganz wichtig. Liebe kann wachsen durch schwierige Zeiten, kann die Liebe zu Gott wachsen. Psalm 18, David schreibt jetzt im Psalm am Ende seiner langen Verfolgungszeit und wo die Sache mit Saul dann abgelegt war, viele Erfahrungen mit Gott gemacht und dann schreibt er so ziemlich am Anfang, herzlich lieb habe ich dich, Herr mein Fels, mein Gott, meine Stärke. Und wir gehen manchmal durch schwierige Zeiten durch. Aber ich hoffe, dass das dann auch gepaart ist mit Gottes Erfahrungen, die unsere Liebe zu Gott stärken. Wo du zurückschaust und sagst, Herr, schwierig gewesen. Aber du warst da. Ich liebe dich ja. Es gibt da ein Lied, manche von uns kennen das, die Älteren. Ach, das ist eine Zeit gewesen, da ich lebte nur für mich. Ich vernahm dein sanftes Werben, doch mein trotzig Herz erklärte gar nichts du und alles ich. Gar nichts du und alles ich. Doch du fandst mich und ich schaute blutend an dem Kreuze dich, sah dein wunderbares Lieben und im Herzen klang es leise, etwas du und etwas ich. Aber deines Geistes Walten zog mich näher hin zu sich. Ich war kleiner, du warst größer und ich sprach mit Liebe und Sehnen, mehr Herr du und weniger ich. Himmelhoch die Berge ragen, endlos dehnt das Weltmeer sich, aber deine Liebe ist größer und sie hat mich überwältigt, alles du und gar nichts ich. Lieder haben in meinem Leben neben dem Wort Gottes eine sehr hohe Bedeutung gehabt und immer noch. Und dieses Lied, das geht mir immer wieder durch den Kopf und es gibt mir Hoffnung. Die Hoffnung liegt darin, ich sehe einen Prozess. Dahin will ich kommen. Dahin will ich kommen. Und ich sehe auch einen Weg. Gottes Handeln an mir und ich verstehe immer mehr seine Liebe und das nimmt mein Leben ein. Was kann ich tun, damit meine Liebe zu Gott wächst? Ich möchte das nur ganz kurz ansprechen. Der Prophet Hosea, eigentlich ist der Prophet Hosea eine Liebesgeschichte und ein Liebesbrief und ein Klagen Gottes über die Lieblosigkeit seines Volkes. Und dieser Prophet hat mich immer wieder angesprochen. Gott sagt hier in diesem Propheten Hosea, im 6. Kapitel sagt er, deine Liebe, was soll ich denn mit dir machen? Deine Liebe ist wie der Morgennebel. Und als ich das einmal zum ersten Mal so bewusst gelesen habe, habe ich mich gefragt, was heißt das, deine Liebe ist wie der Morgennebel? Und dann kommen die Bilder. Ja, natürlich. Am Morgen der Nebel im Tal, dann kommt die Sonne, Nebel ist weg. So ist meine Liebe manchmal. Meine Liebe zu Gott brennend und wunderbar in der Anbetungszeit. Tief am Morgen früh in der stillen Zeit. Und dann kommt eine Versuchung, eine Anfechtung. Etwas, wo ich jetzt Liebe beweisen sollte. Und? Hält sie? Oder ist es wieder Morgennebel? Und in meinem Herzen ist so dieser Wunsch, ich stelle mir das immer wieder, diese Frage, die kommt immer wieder in mir. Hans, wie ist deine Liebe zu Gott? Morgennebel oder bleibt's? Ich möchte nicht diese Morgennebelliebe, obwohl ich die kenne. Das kannst du tun, bekennen und Gottes Konkurrenz kündigen. In diesem Hosea sagt denn Gott zu seinem Volk, ich empfehle dir Folgendes, nimm Worte mit dir und sprich. Das, worauf ich mich jetzt verlassen habe, das soll nicht mehr das sein, was mein Leben füllt. Ich will umkehren zu dir. Ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen. Nicht schimpfen, wenn das nicht wortwörtlich ist. Aber das ist doch das, das können wir doch tun. Wir können doch zu Gott gehen und sagen, Vater im Himmel, es tut mir leid, dass ich in einer solchen Verfassung bin. Es tut mir leid, meine Unbeständigkeit. Es tut mir leid, ich spüre ja, diese Liebe sollte anders sein. Es tut mir leid, dass das, und ich komme jetzt zu dir. Und ich möchte mal schauen, wo gibt es denn diese Konkurrenz von dir in meinem Leben? Und der möchte ich kündigen mit deiner Hilfe und so weiter. Hosea 6, 11 und Hosea 6, Kapitel 6, 11 und 14. Vielleicht könnt ihr euch das mal geben. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Basis, warum ich sage, alles beginnt mit der Liebe Gottes zu uns, auch unsere Liebe zu ihm. Lass dir von der Liebe Gottes dein Herz erwärmen. Das ist eigentlich das, was das Wichtigste ist für heute Morgen. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt tun darf, was ich da jetzt mache. Ich finde, man darf es. Ein Cartoon. Dieser Mann blickt seine Frau an. Irgendeines Tages ist er aufgewacht und hat eine große Frage. Wo sind eigentlich die Bilder von mir? Überall gibt es nur Katzenbilder. Ich habe das Cartoon vor vielen Jahren einmal gelesen, also gesehen und habe mir gedacht, ja Hans, müsste Gott dich fragen, wo sind eigentlich die Bilder von mir? Was nimmt dein Herz ein? Wie viel Raum habe ich noch in deiner Erinnerung, in deinem Denken? Und dann wird es auf einmal für mich nicht mehr lustig, sondern dann denke ich mir, okay, Herr, mal Inventur machen. Was hat denn dein Platz in meinem Leben eingenommen? Und sagen, das soll sich ändern, Herr. Vielleicht hilft es auch dann im Fotoalbum Gottes mal nachzuschauen. Das ist natürlich die Bibel. Ich meine jetzt aber auch, ich habe jetzt schon vier, fünf solche Büchlein und da schreibe ich meine Erfahrungen mit Gott auf, mache stille Zeit, schreibe das auf und manchmal blättere ich die durch. Und da sind dann diese Bilder Gottes drinnen, wo Gott mir was wichtig gemacht hat in seinem Wort, wo ich was Neues von Gott erkannt habe, wo ich mir was vorgenommen habe. Und manchmal gehe ich her, oder wo jemand mir was gesagt hat, oder wo ich was gelesen habe. Und das hat alles mit meinem Gottesbild zu tun. Und die Bibel sagt, wir sollen die Gnadenerweisungen Gottes, und das sind Gnadenerweisungen, nicht vergessen, sondern uns daran erinnern. Und ich merke, wenn ich das dann wieder hervorhole, mich erinnere, was Gott getan hat, dann geschieht was mit mir. Und ich möchte dich ermutigen, mach doch so ein Fotoalbum, schreib das auf, was du mit Gott erlebst, was Gott zu dir spricht. Dann kannst du das auch wieder mal aufschlagen und nachschlagen. Und ich habe immer wieder mal mir Zeit genommen und habe überlegt, so Gott, jetzt bin ich über 40 Jahre mit dir unterwegs. Was sind die Meilensteine in meinem Leben? Wann hast du mir was besonders wichtig gemacht. Und was mir vielleicht wieder aus dem Auge gekommen ist, ich erinnere mich wieder an die Anfänge. Gott sagte mal zu seinem Volk: So spricht der Herr, ich denke noch an deine jugendliche Zuneigung, an die Liebe deiner Brautzeit, da du mir nachzogst in der Wüste, in einem unbebauten Land. Mir geht das zu Herzen, dass Gott, er spricht das zum Volk Israel. Aber wenn wir im Neuen Testament das lesen, dass Gott sagt, ich habe ein Problem mit mir, mit dir, weil du hast die erste Liebe verlassen. Dann denke ich mir, es ist doch erstaunlich, dass dieser Schöpfer Gott zu unserem Herzen sagen möchte, wow, damals, weißt du noch, was du für mich aufgegeben hast. Ganz am Anfang, Israel ging durch die Wüste. Dann hatten sie Weinberge und Häuser und Zeug. Und Gott sagt, ich denke, damals, wo du ausgezogen bist, das ist toll gewesen. Und dass Gott zu uns sagt, und das möchte ich eigentlich betonen, stell dir doch mal vor, dass Gott sagt, denk doch an den Anfang, was du alles für mich getan hast und aufgegeben hast und was das für Zeiten waren, du und ich, und dass es Gott was bedeutet. Und dass er sagt, das wünsche ich mir eigentlich, dass es nicht vergeht, sondern dass so bleibt. Ich komme zum Schluss mit diesem. Ich habe euch da einen kleinen Zettel mitgebracht. Was kann ich heute tun, um Gott den ersten Platz in meinem Leben zu geben? Ich habe diesen kleinen Zettel, habe ich hier in meinem Tagebuch zur stillen Zeit. Und das nehme ich immer wieder mal her, manchmal täglich in einer Woche, manchmal nach längerer Zeit. Und frage mich, was kann ich heute tun, um Gott den ersten Platz in meinem Leben zu geben? Und da muss man nicht viele Dinge tun. Es könnte bereits schon sein, dass man sich fragt, ja, bin ich denn überzeugt? Ist diese Überzeugung in mir, dass das Gott gebührt, der erste Platz in meinem Leben? Habe ich diese Lebensvision? Mein Leben soll Gott gehören und er soll den ersten Platz in meinem Leben haben. Ist das überhaupt die Überzeugung? Glaube ich das? Und wenn ich dann merke, ihr wisst das ja, manchmal macht man so Erfahrungen mit Gott, erkennt etwas und dann ist das ganz stark. Und dann vergehen Monate, Jahre, Dinge kommen dazwischen und alles verblasst wieder. Und darum ist es gut, sich immer wieder zu besinnen, sich fokussieren und sagen, hat Gott den ersten Platz in meinem Leben? Bin ich überzeugt, dass er das verdient? Will ich danach leben? Und sich innerlich wieder sagen, okay Gott, ja, ich sage ja dazu. Bitte hilf mir. Wir können weiter sagen, in mir zu leben. Jede Beziehung kann gepflegt werden, auch nicht. Wenn man eine Beziehung hat, braucht es auch immer wieder mal Zeit für diese Beziehung. Wie kann ich Gott mehr lieben? Indem ich vielleicht auch mich mit ihm beschäftige, mit ihm rede und seine Liebe mir neu wieder vor Augen halte. Da habt ihr sicher genügend Ideen. Also es geht mir nicht, du musst jetzt alles Mögliche tun, sondern du solltest eine Lebensvision haben und die sollte sein, ich will Gott den ersten Platz geben. Was immer das auch bedeuten mag, wie immer sich das entwickelt, ich möchte es tun. Wie kann ich ihn mehr lieben? Wie kann ich meine Hoffnung allein auf ihn setzen? Das hat auch etwas mit Liebe zu dir. Du bist für mich der Wichtigste, von dir erwarte ich das und nicht von anderen. Wie kann ich in völliger Abhängigkeit von ihm leben? Dass man sagt, Vater, ich brauche dich. Du hast mir versprochen, alles zu sein. Hilf mir, das zu leben. Und seiner Liebe mehr zu vertrauen. Ganz praktisch kann mich mal erinnern, dass ich im Blick auf meine Ehe draufgekommen bin, meine Treue zu meiner Frau hängt auch damit zusammen, ob ich der Liebe Gottes vertraue. Vertraue ich darauf, dass Gott mir meinen Ehepartner gegeben hat und dass ich aus der Hand eines liebenden Gottes diese Frau bekommen habe und dass hinter dem die Liebe Gottes steht, dann ist es vielleicht leicht, auch treu zu sein und zu sagen, okay, du hast mich geliebt, ich brauche keine Alternative. Und es wird gut für mich sein oder was auch immer.